So, vielen Dank für den ersten Vortrag und jetzt bitten wir um den zweiten. Bitte schön.
Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus in Johannes 17, Vers 17. Ich lese den Zusammenhang aus Johannes 17, ab Vers 14 bis 19. Johannes 17, von 14 bis 19. Das sogenannte hohepriesterliche Gebet, das Jesus in der Abschiedsrede mit seinen Jüngern gesprochen hat. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit oder in Wahrheit. Ich habe hier drei Schwerpunkte für diesen Beitrag. Erstens, was ist Wahrheit? Zweitens, wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Und drittens, welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Auftrag, für unseren Dienst? Ich meine, jeder aufrichtige Christ möchte ein Heiligungsleben führen und manche strengen sich sogar sehr ein. Aber die Anstrengung allein garantiert noch nicht, dass es auch richtig geschieht, im biblischen Sinn geschieht. Jesus spricht hier davon, dass wir in der Wahrheit geheiligt werden sollen. Und das heißt, dass wir auch diese Wahrheit erkennen müssen. Wir brauchen eine Erkenntnis der Wahrheit, um richtig im biblischen Sinn in der Heiligung zu leben. Nun, deswegen soll es unser Anliegen sein, die Wahrheit Gottes zu erkennen. Doch was heißt das? Was verstehen wir darunter? Was heißt das, wenn Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit? Was ist Wahrheit? Die Frage hat Pilatus schon gestellt, Jesus schon gestellt. Was ist Wahrheit? Nun, wenn wir heute einen Philosophen fragen würden, der würde wahrscheinlich eine ausführliche Antwort darüber geben. Ob wir am Schluss mehr wüssten, das weiß ich nicht. Nicht mein Anliegen ist jetzt nicht in erster Linie eine philosophische Antwort zu geben, sondern versuchen zu erklären, was die Bibel darunter versteht, was Jesus darunter versteht, wenn er sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Hier steht im Griechischen das Wort Aletheia, Wahrheit heißt wörtlich ungefähr das, was nicht verborgen ist. Das, was nicht verborgen ist. Und das heißt in der biblischen Sprache, das, was offenbar ist, was echt ist, was zuverlässig ist, was wirklich ist, was ohne Schein, ohne Trug, ohne Irrtum ist. Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge und Lüge heißt gleich Schein oder Trug, Betrug, Irrtum. Das hebräische Wort emet, das für Wahrheit steht, ist abgeleitet von Verb aman, verwandt mit amen. Und heißt so viel wie Festigkeit, das ist fest, Zuverlässigkeit, Standhaftigkeit, Beständigkeit. Die Quelle der Wahrheit ist Gott, wie Satan von Jesus als Vater der Lüge bezeichnet wird. Er ist ein Lügner von Anfang an, sagt Jesus. Johannes 8, Vers 44. Alles, was Gott tut, was Gott wirkt, das ist Wahrheit. So lesen wir es in Psalm 111, Vers 7. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig. Weil Gott die Wahrheit ist, ist auch sein Wort die Wahrheit. Und der Mensch lebt dann in der Wahrheit, wenn er dieses Wort Gottes tut, wenn er sich diesem Wort Gottes unterordnet. Die Wahrheit ist oft identisch mit der Wahrheit Gottes, und damit identisch auch mit dem geoffenbarten Willen Gottes in seinem Wort. Das ist die Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Nun, in Bezug auf die Bibel hören wir heute immer wieder folgende Behauptung. In Bezug auf die Frage der Wahrheit und der Bibel wird folgende Behauptung gemacht. Wie Jesus Christus zugleich Gott und Mensch ist, so habe auch die Bibel einen göttlichen und einen menschlichen Ursprung. Im Zusammenhang mit der Fleischwerdung Jesu spricht man von Inkarnation, das heißt Fleischwerdung. Und im Zusammenhang mit dem Wort Gottes spricht man von Inverbation, das heißt Wortwerdung. Man glaubt auf diese Weise eine vermeintliche Fehlerhaftigkeit der Bibel in menschlichen Belangen, zum Beispiel auf dem Gebiet der naturwissenschaftlichen, der historischen und geografischen Fragen, theologisch begründen zu können. Das heißt, man teilt die Bibel in zwei Teile. Hier der göttliche Ursprung, hier der menschliche Ursprung. Nun, das ist in der Christologie aber anders. Jesus ist Gott, er ist Mensch geworden, aber er ist nicht hier Gott und hier Mensch. Man kann die göttliche und die menschliche Natur im Leben Jesu nicht trennen, bilden eine Einheit. Und außerdem war Jesus als Mensch auch fehlerlos. Er hat auch als Mensch nie gesündigt. Und außerdem, in der Bibel kann man nicht zwischen historischen, naturwissenschaftlichen Fragen und theologischen Fragen unterscheiden, trennen. Die Bibel macht da nicht eine völlige Trennung, das gehört zusammen. Zum Beispiel ist die Frage nach der Erlösung ja eine fundamental historische Frage. Ob Jesus am Kreuz für uns gestorben ist oder nicht. Ob das ein historisches Ereignis ist oder nicht. Ob die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis ist oder nicht. Davon hängt unsere Erlösung ab. Ich möchte demnächst darüber mehr schreiben, über die Auferstehung und die historische Frage nach der Auferstehung Jesu. Manche, auch Evangelikale, lehnen den Begriff Irrtumslosigkeit in Bezug auf die Bibel ab, weil sie meinen, es sei kein biblischer Begriff. Nun, die Bibel sagt nicht, Gottes Wort ist irrtumslos, nicht? Aber sagt, Gottes Wort ist wahr. Und dann sagen sie, ja, wahr heißt etwas anderes, heißt so viel wie treu, zuverlässig, vertrauenswürdig. Nur, wann ist die Bibel vertrauenswürdig? Wann ist sie zuverlässig? Wenn sie nicht mit den historischen Wahrheiten zusammenhängt. Wenn es nur eine, wir können sagen, erfundene Wahrheit ist oder eine geistliche Wahrheit. Wenn man diese Wahrheit von der irdischen Wirklichkeit trennt. Wahrheit ist in der Bibel natürlich ein viel breiterer Begriff, als was wir unter Wirklichkeit verstehen. Aber die Wahrheit schließt diese Wirklichkeit mit ein. König Ahab sagte einst zum Propheten Micha, ich beschwöre dich, dass du mir nichts sagst als nur die Wahrheit. Und das heißt nur das, was wirklich so stimmt. Nicht irgendwie eine geistliche oder geistige Wahrheit. Also können wir Wahrheit und Wirklichkeit nicht trennen. Wir können sagen, dass die Wahrheit mit der Wirklichkeit übereinstimmt, mit einer Ausnahme. Auch die Sünde ist Wirklichkeit, aber sie ist nicht Wahrheit im biblischen Sinn. Sie gehört zur Lüge. Nicht? Die Sünde an und für sich ist nicht Wahrheit, aber sie ist Wirklichkeit. Und die Bibel offenbart uns auch darüber die Wahrheit, über die Wirklichkeit der Sünde. Und so können wir sagen, Wahrheit ist nicht nur die Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit gehört zur Wahrheit. Die Bibel ist für uns nur dann absolut zuverlässiges Wort Gottes, wenn wir vollkommen überzeugt sein können, dass sie auch mit der irdischen Wirklichkeit übereinstimmt und uns auch darüber die Wahrheit sagt. Sonst neigen wir zu einem platonischen Dualismus, der trennt zwischen dem irdischen und dem geistlichen, zu stark trennt. Das macht die Bibel nicht, auch im Verständnis der Wahrheit. Viele meinen, das Wort Unfehlbarkeit erscheine nicht in der Bibel, also lehre die Bibel nicht ihre Unfehlbarkeit und ihre völlige Wahrhaftigkeit auch in diesem Sinn. Ich meine, das stimmt nicht mit den Aussagen der Bibel überein. Dazu ein paar Zitate. Im Psalm 119, Vers 160 lesen wir: Die Hauptsumme deines Wortes ist Wahrheit. Luther übersetzt: Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Das ist sinngemäß. Der Kern des Wortes Gottes ist Wahrheit. Oder 2. Samuel 7, Vers 28. Deine Worte sind Wahrheit. Jesus sagt: Dein Wort ist Wahrheit. Psalm 12, Vers 7. Die Aussprüche des Herrn sind reine Worte, wie Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Das heißt, vollkommen gereinigt. Psalm 119, Vers 140. Dein Wort ist ganz durchläutert und dein Knecht hat es sehr lieb. Sprüche 30, Vers 5. Jeder Ausspruch Gottes ist durchläutert. Das sind klare Worte. Wir finden von denen noch viel in der Bibel. Noch eine Frage: Ist die Bibel gleichzeitig Menschenwort und Gottes Wort? Das sagt uns so die Bibel nicht. Paulus schreibt an die Korinther: Ich bin sehr dankbar, dass ihr unser Wort, und Paulus trennt da nicht zwischen seiner mündlichen Verkündigung, seinen Briefen, dass ihr unsere Verkündigung aufgenommen habt als das, was sie wirklich ist, nämlich nicht als Menschenwort, sondern als Wort Gottes. Damit sagt Paulus ganz klar: Unser Wort, unsere Briefe sind nicht, unsere Wortverkündigung sind nicht Menschenwort, sondern Wort Gottes. Und deswegen schreibt er an die Galater und sagt: Verflucht ist, wenn euch jemand ein anderes Evangelium verkündigt. Auch Petrus betont in seinem zweiten Brief, und er bezieht sich da auch auf die apostolische Verkündigung, nicht nur auf das Alte Testament, wie wir aus Kapitel 3 sehen, und erwähnt sogar die Briefe des lieben Bruders Paulus, die auch zu den Heiligen Schriften gehören, und die einige verdrehen zum eigenen Verderben. Und er sagt, es ist noch nie eine Schrift durch den Willen eines Menschen hervorgebracht worden, sondern, Zitat, von Gott her redeten Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist. Die Bibel ist also nur in dem Sinn Menschenwort, dass Gott Menschen gebraucht hat, um seinen Willen kundzutun. Aber sie wird nie als Menschenwort zitiert. Na gut, das heißt, wie Jesaja sagt, aber an einer anderen Stelle heißt es, wie der Heilige Geist sagt. Wie der Heilige Geist sagt durch Jesaja oder durch Jeremia. Die Bibel wird also immer in diesem Sinn zitiert. Nun, die Bibel sagt, dass Gott nicht lügt. Kann man das auch auf die Bibel beziehen? Manche sagen, es ist falsch. Das heißt noch nicht, dass die Bibel nicht lügt, nicht? Nun, wo sollte Gott sonst nicht lügen, wenn nicht in der Bibel? Wenn die Bibel sagt, dass Gott nicht lügt, dann meint sie, hier in seinem Wort lügt er nicht. Das ist die Wahrheit. Darauf kann man sich 100% verlassen. Die Frage nach der biblischen Autorität hängt ganz eng mit der Frage der Irrtumslosigkeit der Bibel voraus. Denn wenn die Bibel nicht Gottes fehlerloses Wort ist, dann muss der Mensch entscheiden, was darin Gottes Wort ist und was Menschenwort. Das heißt, die Bibel unterliegt dem Urteil von Menschen. Und nicht mehr ist die Bibel ein Richter der Gedanken und Gesinne des Herzens, wie der Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12, 13 sagt, sondern umgekehrt, der Mensch ist ein Richter des Wortes Gottes. Das Nichtbefolgen der biblischen Weissagungen oder Weisungen zieht Gottes Gericht nach sich. Ist die Bibel nicht tatsächlich Gottes Wort, würde das heißen, dass der Mensch sich hier über den Menschen erhebt, wenn er ihm das Gericht androht und sagt, wehe dir, wenn du nicht das tust, was ich sage. Ne? Das setzt die göttliche Autorität der biblischen Botschaft voraus. Und das setzt voraus, dass das ganze Bibelwort Gottes Wort ist. Auch wird der Mensch dadurch vor Sünde bewahrt, dass er Gottes Wort ernst nimmt. Psalm 119, Vers 9 bis 11. Psalm 119, Abvers 9 bis 11. Wodurch wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich an deine Worte hält? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich halte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Die Bibel bewahrt uns vor der Sünde. Und abweichen von der Bibel heißt in der Bibel Sünde, sündigen. Manche haben heute Angst vor einem papierenden Papst. Hört man auch immer wieder. Man sagt, ja, man geht davon aus, dass die Bibel Gottes fehlerloses Wort ist. Das ist ja wie ein papierender Papst. Doch müssen wir bedenken, dass die Bibel nicht eigene Autorität beansprucht, sondern Gottes Autorität. Und nicht der, der sich der Bibel unterordnet, verfällt dem Götzendienst, sondern der, der die Bibel missachtet. Vergleich zum Beispiel 5. Mose 4. Es ist klar im Alten Testament, im Neuen Testament, wer die Bibel missachtet, der verfällt dem Götzendienst. Nicht, wenn wir die Bibel ernst nehmen, und zwar in jeder Hinsicht. Manche haben Angst, da werden wir Pharisäer. Und das Problem war, dass die Pharisäer Gottes Wort zu wenig ernst genommen haben. Jesus sagt, ihr relativiert Gottes Wort, indem ihr menschliche Überlieferung aufrichtet und über das Wort Gottes erhebt. Das war das Problem. Dass sie sich an menschliche Überlieferungen hielten und nicht wirklich an Gottes Wort. Nun, was heißt das, in der Wahrheit geheiligt zu werden? Wie können wir geheiligt werden? Ich hatte vorher erklärt, dass Heiligung bedeutet, sein Leben für Gott auszusondern. Ein geheiligtes Leben ist ein Leben nach dem Willen Gottes. Und dieser Wille Gottes ist uns im Wort Gottes offenbart. Das heißt, es gibt nur einen Weg der Heiligung, in dem wir uns täglich dem Wort Gottes unterordnen. Sonst gibt es keine Heiligung. Indem wir unser Leben, unser Denken, unser Handeln, alles dem Wort Gottes unterordnen, dass das Wort Gottes der Maßstab ist für unser Leben. Sünde heißt in der Bibel so viel wie Abweichung vom Plan Gottes. Und das Leben der Sünde führt uns in die Gottesferne. Das Wort im Urtext, Hamartia oder im Alten Testament, Chataat, heißt so viel wie Zielverfehlung. Gott hat mit uns ein Ziel. Das ist, dass wir nach seinem Willen leben und sein göttliches Leben empfangen, seinen Segen. Sünde ist Abweichung von dieser göttlichen Wahrheit, ist Lug und Trug. Das heißt zum Beispiel in Bezug auf die Sexualität, Homosexualität, Selbstbefriedigung, Geschlechtsverkehr vor und außerhalb der Ehe und auch die egoistische Triebentladung in der Ehe führt nicht zum Ziel, ist deswegen Zielverfehlung. Gott hat ein anderes Ziel mit der Ehe. In Bezug auf die Stellung von Mann und Frau bedeutet das, sowohl der Mann als auch die Frau können nur dann zu einem erfüllten Leben aus Gott gelangen, wenn sie die nach dem Schöpfungsplan Gottes gegebenen Aufgaben erfüllen. Auch der fromme Egoismus muss abgelehnt werden. Das gehört auch zur Heiligung, dass wir einen frommen Egoismus ablehnen. Es gibt meines Erachtens auch Scheinheiligungsleben. Der nach der biblischen Wahrheit geheiligt wird, ist aufrichtig, ist selbstkritisch, ist ehrlich, ist echt, ist kein frommer Schauspieler. Er fügt sich von Herzen dem Willen Gottes. Das geschieht im Herzen. Das beginnt im Herzen. Aber genau das kommt nicht von selbst in unserem Leben. Menschen leben nicht einfach in der Wahrheit. Sie leben nicht einfach in der Heiligung. Grundsätzlich ist der Mensch geneigt, falsch zu leben. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 19, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und deswegen wollten sie nicht zu dem Licht kommen. Das Licht ist Jesus Christus. Von diesen Menschen lesen wir auch in Jesaja 59, ab Vers 4 und 14 und 15, wo es heißt, Jesaja 59, Vers 4, 14 und 15, es ist niemand, der eine gerechte Sache hervorbringt. Es ist niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Und das Recht ist zurückgewichen und die Gerechtigkeit hat sich entfernt, denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen. Und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang. Die Wahrheit ist dahin und wer vom Bösen weicht, muss sich ausplündern lassen. Das alles sieht der Herr und es missfällt ihm sehr, dass kein Recht vorhanden ist. Die Menschen gehen verloren nach dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 10, weil sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Weil sie die Liebe zur Wahrheit, die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben und der Wahrheit nicht geglaubt haben. Jesus sagt uns ganz klar, es gibt nur einen Weg. Wer in der Wahrheit leben will, der muss zu ihm kommen, der braucht eine grundsätzliche Erneuerung, der braucht die Vergebung der Sünde. Und dann sind seine Werke in Gott gewirkt. Und Jesus sagt, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist nur möglich, indem Jesus Christus in unser Leben kommt und unser Leben grundsätzlich erneuert. Dass unser Leben Gott geweiht wird. Aber wer sein Leben für Jesus Christus öffnet, der verpflichtet sich dieser Wahrheit. Ich kann nicht Jesus mein Leben aufnehmen und weiter so leben, wie ich will. Jesus selbst sagt in Johannes 17, Vers 19, ich heilige mich für sie in der Wahrheit, damit sie geheiligt seien in Wahrheit. Nun, wie heiligt Jesus sich? Nicht, indem er noch heiliger wird. Er hat nie gesündigt, er konnte nicht noch heiliger werden, sondern indem er sein Leben Gott weiht für uns am Kreuz, damit auch wir unser Leben Gott weihen können, unser ganzes Leben. Und das tun wir, indem wir zum Glauben kommen. Und dann öffnen wir uns Jesus und sagen, ich möchte dir folgen, ich möchte in deiner Wahrheit leben. Und Jesus sagt auch in Johannes 8, Vers 21, 30 bis 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur der bereit ist, sich dieser göttlichen Wahrheit zu unterordnen, erlebt ein erfülltes Leben. Das führt in die Freiheit. In die innere Freiheit, in die Freiheit von der Sünde, führt zu einem veränderten Leben. Und das ist Gnade. Dazu sind wir halt leider oft zu wenig bereit. Und wir selbst sägen uns den Segen Gottes ab, indem wir nicht bereit sind, unser ganzes Leben Jesus anzuvertrauen. Wenn wir dazu bereit sind, dann sollten wir auch offen sein, wenn uns jemand auf Schwachstellen in unserem Leben hinweist, wenn wir angesprochen werden auf Schwachstellen. Ich denke, ihr habt auch Schwachstellen in eurem Leben. Nicht, wenn ein Bruder oder jemand euch anspricht, sollten wir uns nicht gleich verteidigen. Sollten wir offen sein, sagen, also muss ich mich korrigieren lassen, muss ich das zumindest prüfen? Muss ich mich eventuell korrigieren lassen? Aber Ich meine, dass viele Christen heute eher bereit sind, der Lüge zu glauben. Sie wollen fromm sein, aber sie sind nicht bereit, ihr Leben täglich mit Jesus in den Tod zu geben. Das gehört unbedingt zur Wahrheit. Man singt viel, man spricht viel von Gott, aber im Zentrum steht das doch das fromme Ich, das nach Größerem strebt und nicht bereit ist, mit Jesus täglich zu sterben. Man legt viel Wert darauf, dass man sich wohlfühlt, so zum Beispiel durch zeitgemäße Musik, aber man merkt gar nicht, wie man ein Sklave seiner Gefühle wird. Was ist, wenn dann die Gefühle plötzlich versagen? Ich habe Zeugnisse gehört, dass sie gesagt haben, dann waren wir in einem tiefen Loch. Dann hat man nur noch schwarz gesehen, weil man so sehr auf diese Gefühle aufgebaut hat. Wenn man diese Leute anspricht, dann bezeichnen sie uns gleich als gesetzlich, pharisäisch und so weiter und so fort und merken gar nicht, wie sie in ihrem System versklavt sind. Sie haben Angst, ihre vermeintliche Freiheit zu verlieren. So leben wir meines Erachtens in einer Zeit des frommen Egoismus. Den müssen wir ablehnen als Gemeinden. Ich habe mal gelesen aus den USA, dass es in einer Gegend scheinbar mehr Scheidungen gibt unter den Christen als unter den Nichtchristen. Mehr Scheidungen unter Christen als unter Nichtchristen. Ist traurig. Warum? Weil man das Wort vom Kreuz nicht mehr predigt. Weil man einen frommen Egoismus predigt. Gott will dein Glück. Und wenn es dir schlecht geht mit der Ehefrau, dann verlass sie und nimm eine andere. Dann ist es nicht Gottes Wille, dass du bei ihr bleibst. So ungefähr. Natürlich ein bisschen übertrieben. Aber man ist nicht mehr bereit, den Weg des Kreuzes zu gehen. Jesus sagt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Zum Dritten, welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Dienst, für unseren Auftrag als Verantwortliche? Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass es eine Zeit geben wird, in der die Menschen die Wahrheit nicht mehr lieben werden. Sie werden sich Lehre einsetzen, sagt uns Paulus, schreibt er an Timotheus, die lehren werden, wonach den Leuten die Ohren jucken. Und man wird sogar meinen, dass man Gottesdienst tut, wenn man diejenigen, die die Wahrheit verkündigt, verfolgt. Auf diesem Gebiet öffnet die Bibelkritik alle Türen. Was dem postmodernen Menschen nicht mehr gefällt in der Bibel, das wird als unecht erklärt, nicht? Ich habe mal eine mennonitische Rednerin gehört, hat so den ersten Timotheusbrief erwähnt, Kapitel 2, Abvers 8. Da sagt Paulus, die Frau soll nicht lehren in der Gemeinde. Ich verbiete die Frau zu lehren. Sagt, es ist ja auch nicht von Paulus geschrieben. Damit hat man es abgetan. Ne? Also keine Bedeutung für uns. Es ist ja nicht von Paulus geschrieben. Nun, Paulus zeigt uns sehr klar, dass wir in der antichristlichen Zeit nur dann bestehen können, wenn wir in der Wahrheit leben. Auch die Offenbarung verweist uns darauf hin. Da heißt in Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn, Satan, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Nur wer in dieser Wahrheit lebt, wird in der Zeit überwinden können. Natürlich heißt es dort auch, sie wurden hingerichtet, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes. Also in dieser Hinsicht können wir sagen, dass die bibelkritische Theologie eine Vorbereitung auf die antichristliche Zeit gewesen ist. Und das müssen wir beachten. Es gibt keine Heiligung, ohne dass wir uns täglich dem Wort Gottes unterordnen, ohne dass wir uns täglich auch dass wir täglich den Weg des Todes mit Jesus wählen. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Weg des Kreuzes zu verkündigen. Das Wort Gottes, das fehlerlose Wort Gottes, klar zu verkündigen. Im Zentrum dieser Verkündigung wird natürlich immer wieder das Kreuz Jesus sein, wird das Erlösungswerk Jesus sein, wird die Vergebung stehen, die wir täglich brauchen. Sonst ist das alles mühsam, sonst versagen wir. Wir allein schaffen das nicht. Paulus schreibt an die Epheser und sagt, dass Jesus Christus der Gemeinde Gaben gegeben hat, Apostel, Lehrer, Propheten und so weiter, die Heiligen zurüsten sollen zum Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, von jedem Wind der Lehre durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum hin und her geworfen und umhergetrieben. Epheser 4, von 12 bis 14. Nun, Paulus sagt nicht, dass wir hingelangen sollen zur Einheit im Gefühl, sondern zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist wichtig zu beachten. Und das heißt, dass wir auch klar biblische Werte vermitteln müssen, wie Paulus in Epheser 4 ab Vers 17 schreibt bis 24. So habt ihr Christus nicht kennengelernt, sagt er. Deswegen legt ab das alte Leben. Ihr habt ja den neuen Menschen angezogen, der nun ständig erneuert wird. Die Lüge und so weiter soll deswegen abgelegt werden. Und das ist unsere Aufgabe, das in der Gemeinde zu predigen. Das heißt, dass wir Gottes Wort auslegen und so predigen. Mit anderen Worten heißt es, dass wir Auslegungspredigten bringen und dass der Inhalt meiner Predigt nicht schon feststehen darf, bevor ich den richtigen Bibeltext dazu finde. Also ich weiß schon ganz genau, was ich in 2 Wochen der Gemeinde predigen werde. Mir fehlt nur noch der richtige Bibeltext. Wir müssen Auslegungspredigten bringen, Gottes Wort bringen. Ich darf auch nicht meinen moralischen, psychologischen oder philosophischen Vortrag mit einer Predigt verwechseln. Wenn ich nur noch die passende Bibelstelle dazu finde. Man findet immer die passenden Bibelstellen, wenn man die sucht. Wenn man sie aus dem Kontext reißt. Es ist unsere Aufgabe als Lehrer der Gemeinde, auf Gefahren und Irrlehren hinzuweisen, aber auch Nahrung weiterzugeben. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, in 2. Timotheus 2,15, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Mitarbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit, so wörtlich, in gerader Richtung abschneidet. Dann ist man bewährt, wenn man das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit gerade abschneidet. Das heißt, so weitergibt, wie es gemeint ist und nicht anders. Wenn wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, dann kann die Gemeinde Salz der Erde und Licht der Welt sein, wie Jesus das gesagt hat. Und nur dann, wenn Salz sich anpasst, dann hat es keinen Wert mehr. Auch wir als Gemeinde, wenn wir meinen, dass wir uns in allem anpassen müssen, um eine Wirkung zu haben, dann haben wir keine Wirkung mehr. Dann haben wir keinen Wert mehr. Gerade weil wir anders sind, sind wir wertvoll für diese Welt. Sind wir Salz der Erde, sind wir Licht der Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Ratschluss in der ganzen Breite und der ganzen Tiefe verkündigen. Soweit dieser Vortrag.